Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch meinerseits begrüße ich Sie sehr herzlich zu diesem Vortrag. Ich habe Ihnen hier einen Überblick gegeben über das, was ich jetzt vortragen möchte. Wir beginnen mit einem kleinen Überblick und dann geht es der Reihe nach durch. Gottes Liebe, Nächstenliebe, die Ordnung der Liebe. Gott ist die Liebe und am Schluss noch ein Ausblick auf das Hohelied. Zunächst ein kleiner Überblick. Das Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe kann als eine prägnante Zusammenfassung der christlichen Religion verstanden werden. Ein Schriftgelehrter fragte Jesus: Welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete: Das erste ist Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha. Uchol levavcha, uchol nafshecha, uchol me'udecha. Die Übersetzung haben Sie hier gelesen. Höre Israel, der Herr unser Gott ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Das ist die Gottesliebe. Erstes Gebot. Als zweites kommt hinzu, V'ahavta l're'echa kamucha. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Zitat aus dem Markus-Evangelium. Beide Gebote finden sich bereits im Alten Testament, sind also die Quintessenz des jüdischen Glaubens. Im Neuen Testament werden sie von Jesus auf das engste miteinander verbunden, wobei allerdings die Reihenfolge von der Gottesliebe als dem ersten und der Nächstenliebe als dem zweiten Gebot beibehalten wird. Das Gebot der Gottesliebe ist in der Bibel in einem zweifachen Sinne zu verstehen. Zum einen als die von Gott ausgehende Liebe zum Menschen, zum anderen als die vom Menschen ausgehende Liebe zu Gott. Also einmal im Sinne eines Genitivus Subjektivus, Gott ist Subjekt der Liebe. Einmal im Sinne eines Genitivus Objektivus, Gott ist Objekt, Gegenstand der Liebe. An erster Stelle steht die Liebe Gottes zum Menschen. Die angemessene Antwort darauf ist die Liebe des Menschen zu Gott. Die Gottesliebe, also jene Liebe, bei der Gott das Subjekt der Liebe ist, gehört nach christlichem Verständnis so sehr zum Wesen Gottes, dass der erste Johannesbrief sagen kann, Deus Caritas est, Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Die Gottesliebe konkretisiert sich im Halten der Gebote. Die 10 Gebote werden als Entfaltung des Doppelgebotes der Gottes- und Nächstenliebe verstanden. Die ersten 3 Gebote konkretisieren das Gebot der Gottesliebe, die folgenden 7 Gebote das Gebot der Nächstenliebe. So sagt man in der Tradition, dass die Gebote der Gottesliebe auf der ersten Tafel stehen und die Gebote der Nächstenliebe auf der zweiten Tafel des Dekalogs, so eine traditionelle Vorstellung. Ich weise darauf hin, dass die Gebote der Gottesliebe, also die 3 Gebote, 75% des Textbestandes des Dekalogs ausmachen, die 7 Gebote der Nächstenliebe nur noch 25%. Darüber müssen wir gleich noch sprechen. Die 10 Gebote kennen Sie auswendig. Es gibt ja 2 verschiedene Zählungen. Ich habe hier die klassische Erzählung auf der Grundlage des Buches Deuteronomium genannt. 10 Gebote sind ja im Dekalog zweimal überliefert, wissen Sie, einmal im Buch Exodus, einmal im Buch Deuteronomium. Die katechetische Kurzfassung in der katholischen Kirche richtet sich nach der Zählung im Buch Deuteronomium. Am Ende kommen wir immer auf 10 Gebote. Gottesliebe, Fremdgötterverbot, Namensmissbrauchverbot, Sabbatgebot sehr ausführlich. Und dann die Gebote der Nächstenliebe positiv formuliert, das Elterngebot und die anderen dann die sogenannten Kurzprohibitive. Lot Tirzach, Lot Dinach und so weiter. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen. Diebstahlverbot, Falschzeugnisverbot, Begehrensverbot, einmal in Bezug auf die Frau, einmal in Bezug auf das Hab und Gut des Nächsten. Bei der Nächstenliebe ist zwischen der Liebe als Gesinnung und der Liebe als Tat zu unterscheiden. Die Liebe als Gesinnung gilt allen Menschen in gleicher Weise. Wir sprechen vom ethischen Universalismus. Die Liebe als Tat bedarf der Unterscheidung zwischen dem Nahen, dem Näheren und dem Nächsten. Wir sprechen von der Ordnung der Liebe, Ordo Amoris, wir werden gleich noch ausführlich darauf eingehen. Bei der Unterscheidung zwischen dem Nahen, dem Näheren und dem Nächsten geht es um die Abwägung konkurrierender Güter und die Bewertung der Folgen einer Handlung. Jetzt gehen wir die einzelnen Punkte der Reihe nach durch. Zunächst die Gottesliebe. Das Gebot der Gottesliebe ist das Hauptgebot des Alten wie des Neuen Testaments. Seinen prägnanten Ausdruck hat es im Buch Deuteronomium gefunden. Ich habe den Text bereits zitiert. Höre Israel, der Herr unser Gott, der Herr ist einzig. Warum habe ich jetzt Herr in Kapitelchen geschrieben? Weil im Hebräischen ein Name zugrunde liegt, JHWH, das sogenannte Tetragramm. Sage ich gleich noch was zu. Der gleiche Text wird, wenn er im Neuen Testament zitiert wird, da wird Herr nicht in Kapitelchen geschrieben. Weil wir einen griechischen Text haben und der griechische Text stellt eine Übersetzung des Gottesnamens dar, da steht Kyrios. Also im griechischen Text steht nicht JHWH. Kann ich gleich nochmal ein bisschen erläutern. Das hat sich jetzt bei der Revision der Einheitsübersetzung ein bisschen geändert. Wenn Sie ältere Übersetzungen haben, steht Herr vielleicht nicht in Kapitelchen, so wie Herr Meier und Herr Müller. Um aber den Herrn Adonai von Herrn Meier und Herrn Müller zu unterscheiden, schreiben wir heute gewöhnlich in Kapitelchen. Also das nur zu, nicht, dass Sie da verwirrt sind. Wenn der Text also im Neuen Testament zitiert wird, haben wir eine griechische Übersetzung, ein Nomen Appellativum. Und hier haben wir eine Wiedergabe des hebräischen Namens, der ja im Judentum bekanntlich nicht ausgesprochen, sondern umschrieben wird. Adonai oder Hashem. Also ich lese nochmal vor. Aufmerksamkeitsruf, höre Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, also der Herr, unser Gott, Adonai Echad, ist einer oder ist einzig, ist einzigartig. Jetzt kommt die Schlussfolgerung darauf, Wörahafter, darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben. Und jetzt die Aufzählung, wichtig, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Wie soll ich meinen Nächsten lieben? Mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft? Nein. Den Nächsten wie dich selbst. Müssen wir gleich noch drüber sprechen, das ist ein Unterschied. Also, darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Das ist ein Schlüsseltext, einer der wichtigsten Texte im Alten Testament, in der Bibel, Deuteronomium 6,4, und Jesus zitiert es auch. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter und fragen uns, wie ist das Gebot überhaupt entstanden? Das Gebot der Gottesliebe steht in enger Verbindung mit dem biblischen Monotheismus, dem Glauben an einen Gott allein. Während die altorientalischen und antiken Religionen durchgehend polytheistisch strukturiert sind, ist das in der Bibel bezeugte religiöse Symbolsystem monotheistisch geprägt. Mit anderen Worten, Judentum und Christentum sind monotheistische Religionen. In ihnen werden nicht viele Götter, sondern wird nur ein Gott verehrt. Die Götter, die in den benachbarten Religionen der Ägypter, der Babylonier, der Griechen und der Römer und vieler anderer Völker verehrt werden, sind nach Auffassung der Bibel in Wahrheit gar keine Götter, sondern menschliche Projektionen. Also das rufe ich nur noch mal kurz in Erinnerung. Die ältesten Religionen sind polytheistische Religionen oder noch älter sogar animistische Religionen. Also die Schöpfung, die Wirklichkeit ist beseelt, es sind numinose Mächte. Wenn man das dann etwas stärker personalisiert, findet man sich vor in einer Welt vieler Götter. Und das Judentum, also die biblisch bezeugte Religion, tanzt aus der Reihe, ist in gewisser Weise ein Unikum, gibt es so im Alten Orient kaum. Es gab in Ägypten mal eine kurze monotheistische Revolution unter Echenaton, die konnte sich aber nicht halten, ist nach einigen Jahrzehnten wieder verschwunden. Also es ist ungewöhnlich, dieses monotheistische Bekenntnis, die monotheistische Religion. Es hat ein bisschen gedauert, einige Jahrhunderte wahrscheinlich, bis sie sich durchgesetzt hat. Aber am Ende der Entwicklung haben wir ein klares monotheistisches Bekenntnis. Und dieser ein und einzige Gott trägt im Alten Testament einen Namen. In der hebräischen Bibel wird dieser mit vier Buchstaben umschrieben. Ich sagte schon, JHWH. Das sogenannte Tetragrammaton, also das Wort, das aus vier Buchstaben besteht. Und die griechische Übersetzung der Bibel, die sogenannte Septuaginta, hat diesen Namen nicht als Namen wiedergegeben, sondern mit dem Wort Kyrios übersetzt. Das heißt auf Deutsch Herr. Wenn also in modernen Bibelübersetzungen die Gottesbezeichnung Herr oder entsprechend Lord, Seigneur, Signore und so weiter steht, ist immer mitzudenken, dass im Hintergrund ein Gottesname steht. Das hat also mit Herrn Meier und Herrn Müller nichts zu tun. Das ist eine Übersetzung. Dass der ein und einzige Gott einen Namen trägt, deutet darauf hin, dass sich sein Bekenntnis ursprünglich in einem sogenannten monotheistischen Referenzsystem bewegte. Also streng genommen, warum spricht man den Namen dann in der Spätzeit nicht mehr aus? Weil es nur noch einen Gott gibt. Der erste Mensch hatte ja auch keinen Namen. Der wurde bezeichnet als Adam. Adam heißt einfach Mensch. Und erst wenn mehrere Menschen kommen, braucht man Namen, um sie zu unterscheiden. Wenn es nur einen Menschen gibt, brauchen die keinen Namen. So ist die Logik. Ja? Diesem einen und einzigen Gott gilt die uneingeschränkte und vorbehaltlose Liebe. Das meint das Gebot der Gottesliebe. Die Liebe zu Gott kennt streng genommen kein Maß. Sie ist im recht verstandenen Sinne maßlos. Gott soll geliebt werden mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Wichtig Gott, nicht irgendein Bild von Gott. Das Bilderverbot gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, das müssen wir mitdenken. Also dieser eine Gott darf bildlich nicht dargestellt werden. Auch das ist im Grunde ein Sonderfall im Kontext des Alten Orients. Die altorientalischen Religionen sind alles ikonische Religionen. Die Götter werden bildlich dargestellt. Können Sie im ägyptischen Museum sehen, wunderschöne Bilder der Götter. Und die Juden haben stellen den Gott bildlich nicht dar. Das ist ein zweites Alleinstellungsmerkmal. Jetzt ganz wichtig, diese Maßlosigkeit, ich habe es bewusst in Anführungszeichen gesetzt, um ein Problem anzudeuten. Aber wichtig ist, diese Maßlosigkeit gilt nicht für die Nächstenliebe, sondern nur für die Gottesliebe. Bei der Nächstenliebe heißt es lediglich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Darüber sprechen wir dann gleich noch. Dabei ist daran zu erinnern, dass der ein und einzige Gott bildlich nicht dargestellt werden darf. Das besagt das Bilderverbot, das mit dem Fremdgötterverbot in der ältesten Fassung des Dekalogs eine Einheit bildet. Ihnen dürfte aufgefallen sein, dass in der Zählung, die ich hier zugrunde lege, ist das Bilderverbot nicht eigens aufgeführt. Das ist Teil des Fremdgötterverbotes. ein bisschen kompliziert, wenn Sie es interessiert, können wir noch drüber sprechen. Das hängt mit dem Bilderstreit zusammen, da gehe ich jetzt nicht näher darauf ein. Aber das muss man mit dem Auge behalten. In einer anderen Zählung, etwa in der Exodus-Fassung, haben wir zunächst Fremdgötterverbot, zweitens Bilderverbot. Und da kommen wir auf eine andere Zählung. Und am Schluss werden die beiden Begehrensverbote dann zusammengefasst, als ein Gebot. Am Schluss kommt man immer auf 10, das hat eine mnemotechnische Funktion, kann man durchzählen, ob man die Gebote auf die Reihe bekommt, so wie wir es in der Schule gelernt haben. Aber hier ist die Differenz. Ja, hier haben wir im Deuteronomium haben wir das Bilderverbot als Anwendungsfall des Fremdgötterverbotes. Und in der Exodus-Fassung, also in der etwas älteren Fassung des Dekalogs, wird das ausdifferenziert. Darüber kann man jetzt diskutieren. Sie kennen die Reformationsgeschichte, Bilderverbot. Im Christentum hat das Bilderverbot ja eine sehr komplexe Geschichte. Streng genommen darf Gott Vater bildlich auch bei uns nicht dargestellt werden. Im Westen haben wir uns nicht immer daran gehalten, das ist ein Riesenproblem. Bildlich dürfen wir darstellen Jesus Christus, die Mutter Gottes, die Heiligen und so weiter, aber nicht Gott Vater. Die Ostkirche hat sich daran gehalten. Wir im Westen nicht. Das ist ein Riesenproblem. Obwohl die Konzilien es eigentlich verboten haben. Das nur als Klammerbemerkung, ist ein eigenes Thema für die nächste Runde der Blickpunkte-Vorträge. Wir gehen jetzt zurück, also das muss man mit dem Hinterkopf behalten. Wichtig ist also jetzt bei der Nächstenliebe heißt es lediglich Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Genau, ich erinnere daran, dass Gott bildlich nicht dargestellt werden darf. Christlich gesprochen heißt das, Gott Vater bildlich nicht dargestellt werden darf. Jesus Christus wohl, aber das war auch 200 Jahre hoch umstritten. Der sogenannte Ikonoklasmus, der Bilderstreit, hat vor allem das Oströmische Reich fast 200 Jahre erschüttert, bis es so um 700 zu einem Konsens kam. Also in der ältesten Fassung, genau, ich sagte es, des Dekalogs bildet das Fremdgötterverbot mit dem Bilderverbot eine Einheit. Ich lese den Text jetzt mal einmal vor. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben, du sollst dir kein Kultbild machen, keine Gestalt von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen. Das ist die ursprünglich älteste Fassung des sogenannten Hauptgebotes, also des Fremdgötter- und Bilderverbotes. Dieses, du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen, ja? Das bezieht sich nicht auf die Bilder, sondern auf die anderen Götter. Deswegen ist das streng genommen ein Gebot oder ein Verbot, ja? So ist die Logik. Und in der Exodus-Fassung, der Redaktor hat das dann nach vorne geholt, Deuteronomium ist das fünfte Buch der Tora, Exodus das zweite, hat der Redaktor dieses ursprünglich eine Gebot auseinandergenommen zu zwei Geboten. Dann hat er durchgespielt, hat er am Schluss Stress bekommen, dann hat er das Begehrensverbot zusammengezogen und die Forderung an die zweite Stelle gerückt und das Haus an die erste Stelle. Da meinen viele, das sei eine geringere Achtung der Frau, aber das Wort Haus hat dann eine andere Bedeutung, das meint Hausgemeinschaft. Während in der jetzigen Fassung meint Haus Gebäude. So, mit dem Gebot der Gottesliebe, das schauen wir uns jetzt an, ist im Alten Testament zunächst Israel angesprochen, wie das berühmte Schema Israel eindeutig signalisiert. Israel ist angesprochen. Die von Israel geforderte Gottesliebe ist die Antwort auf die zuvorkommende Liebe Gottes, wie sie sich in der Befreiung Israels aus der Knechtschaft Ägyptens wirkmächtig gezeigt hat. Ich zitiere jetzt einen berühmten Text aus dem Buch Deuteronomium. Weil der Herr euch liebt und weil er auf den Schwur achtet, den er euren Vätern geleistet hat, deshalb hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich aus dem Sklavenhaus freigekauft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Daran sollst du erkennen, der Herr, dein Gott, ist der Gott, also der Herr, dein Gott, ist der Gott. Er ist der treue Gott, noch nach 1000 Generationen, kleiner Tippfehler, bewahrt er den Bund und er weist denen seine Huld, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. So ist die Logik, ja? Jetzt einen einzigen Gott ohne Vorbehalt und mit ganzer Hingabe zu lieben, das ist eine Revolution in der altorientalischen Religionsgeschichte. Doch auch sie ist nicht vom Himmel gefallen. Ihre Wurzeln reichen tief in die Geschichte des alten Orients hinein. Und jetzt stelle ich Ihnen eine plausible These vor, wie dieses Gebot der Gottesliebe überhaupt entstanden ist. Das ist alles andere als selbstverständlich. Die altorientalischen Götter, die muss man einigermaßen im Blick behalten, aber die ausschließlich zu lieben, das geht nicht. Das gibt's nicht. Jetzt erläutere ich Ihnen, wie das Gebot der Gottesliebe aus dem politischen Raum heraus entstanden ist und es sich um eine Übertragung handelt. Ja? Das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Seit dem 2. Jahrtausend vor Christus war es im Vorderen Orient üblich, die Beziehungen zwischen Staaten durch Verträge zu regeln. Das war eine große kulturelle Errungenschaft. Wir sehen ja heute, wie schwierig das ist. Ja. Wenn man es auf die Reihe bekommt, einen Friedensvertrag zu schließen und sich alle daran halten, ist das eine große zivilisatorische Errungenschaft. Ja. Zwischen Deutschland und Österreich oder Frankreich und Deutschland haben wir einen Friedensvertrag. Das ist nicht selbstverständlich. So, diese seinerzeit moderne Errungenschaft wurde besonders von den Assyrern im 8. und 7. Jahrhundert als Instrument politischer Herrschaft erfolgreich und öffentlichkeitswirksam eingesetzt. Also jetzt, dieses Gebot der vorbehaltlosen Gottesliebe ist entstanden etwa im 8. und 7. Jahrhundert. Etwa seit der 12. Hälfte des 8. Jahrhunderts hatten die Assyrer die Vorherrschaft über das heutige Gebiet Israel, Palästina, teilweise bis nach Ägypten. Wir haben immer wechselnde Vorherrschaften, also für das Alte Testament ist im Grunde dies eine sehr wichtige Zeit, also davor eventuell noch die Ägypter in der Spätbronzezeit. Wir haben also ab dem 8. Jahrhundert die Assyrer, dann kommen die Babylonier, dann die Perser, dann die Griechen, dann die Römer. So geht es immer weiter. Ja. Israel war immer ein kleines Land, ein Vasallenstaat und ab 587 überhaupt kein Staat mehr, sondern nur noch so eine Bürgertempelgemeinde. Ja. Das muss man alles im Auge behalten, die großen Linien. So, jetzt sind wir im 8. Jahrhundert und die Assyrer waren also eine Welt, hatten die Hegemonie, Hegemonialmacht, waren ein Weltreich, assyrisches Großreich und starkes Militär und auch waren aggressives Militär. Bei archäologischen Ausgrabungen hat man Tontafeln gefunden, die den Text eines Vertrages des Assyrerkönigs Assarhaddon enthielten, mit dem dieser die Loyalität seiner Untertanen und Vasallen, das ist der entscheidende Punkt, und Vasallen gegenüber seinem Sohn und designierten Nachfolger Assurbanipal sichern wollte. Also der König, bevor die Herrschaft übergeben wurde, das war immer ein heikler Punkt, wenn die Nachfolge kommt, ja, in der Dynastie, wenn das dann nicht funktioniert, ist immer unsicher ein bisschen, das muss abgesichert werden. Das sind Monarchien immer ein bisschen labil. Das Problem hatten die im Vorderen Orient auch. Und dann gibt es Unruhe, die Vasallenstaaten machen Aufstand, Revolution, die fallen ab. Ja. Und das muss man absichern. Und dazu hat er Verträge entworfen. Und diese Verträge fordern unbedingte Loyalität von Seiten der abhängigen Staaten. Und das wurde ausgedrückt mit Worten vorbehaltlose Liebe. Nicht, wir kennen das vom früheren Sowjetunion, die haben sich Bruderliebe sich geküsst und so weiter. Das war unbedingte Loyalität. Und wenn es Aufstand gab, Sie kennen das, wann war es, 56 Ungarn, ne? 68 Prager Frühling und so weiter und in Ostdeutschland damals auch, dann wird zugeschlagen, ja, massiv. Aber natürlich Liebe, ja, Bruderliebe, Brezhnev und so weiter. Und so haben die das auch gemacht, die Assyrer. Diese Verträge der Assyrer das Nordreich wurde 722 erobert und komplett Also vernichtet, das gab es nicht mehr. Und das Südreich Juda ist belagert worden 701 und die sind in die Abhängigkeit geraten. Also die waren Vasallen. So, dieser Vertrag forderte eine unbedingte Loyalität von Seiten der abhängigen Staaten. Im Falle der Nichtbeachtung wurde ihnen in Form von Verfluchungen schweres Unheil angedroht. Die in Keilschrift verfassten und mit Abbildungen der Götter versehenen Vasallenverträge wurden wie Götterbilder verehrt. Ich zitiere mal eine Passage aus einem solchen Vertrag. Fern sei es, dass er die Tafel dieser Eidesverpflichtung, die mit dem Siegel Assurs, des Königs der Götter, gesiegelt und vor euer Angesicht hingelegt ist, nicht wie euren Gott bewahrt, heißt es in einem dieser Verträge. Das Vertragswerk wurde in zwei Tafeln ausgefertigt und im Tempel der Vertragspartner, des Großkönigs, also des assyrischen Großkönigs, und des Vasallenkönigs, das war dann der jeweilige König in Juda, in Jerusalem, aufbewahrt. Der judäische König Manasse, Sie sehen, wir sind jetzt im 7. Jahrhundert, muss eine derartige Verpflichtung eingegangen sein. Im Jerusalemer Tempel dürfte das Exemplar eines solchen Vertrages gestanden haben. Und da stand inhaltlich drin, Sie sollen den Assyrerkönig vorbehaltlos lieben. Ja, teilweise sogar mit der Formulierung, mit ganzem Herzen und ganzem Denken und so weiter. Das war der Sinn. Ja. Also Vasallenstaaten in eine politische Abhängigkeit bringen und die Loyalität der Vasallenstaaten mit dem Liebesgebot absichern. Und jetzt schauen wir uns an, was passiert in Jerusalem unter der geistigen Elite des Hofes und des Tempels in Jerusalem. Scheint sich im 7. Jahrhundert vor Christus unter der assyrischen Oberherrschaft Widerstand geregt zu haben. Also wahrscheinlich so eine geistige Oppositionsbewegung. Offensichtlich sah man die Gefahr, dass Israel unter dem politischen und kulturellen Druck Assyriens seine religiöse Identität verliert, die in seiner ausschließlichen Bindung an den Gott Adonai besteht. Theologen im Umkreis des Deuteronomiums scheinen insgeheim im Untergrund einen Gegenentwurf ausgearbeitet zu haben. Der Kerngedanke ihres Projektes bestand darin, die aus den assyrischen Vasalitätsverpflichtungen bekannten Forderungen, unbedingte Loyalität gegenüber dem assyrischen König und dem Reichsgott Assur, auf Jahwe zu übertragen. Diese Umkehrung der Bundestheologie steht sehr wahrscheinlich hinter dem deuteronomischen Liebesgebot. Es wäre demnach wie folgt zu umschreiben: Adonai, deinen Gott, sollst du lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft und nicht den assyrischen Großkönig samt seinem Gott Assur. Wir kennen ein solches Phänomen auch aus der jüngeren Kirchengeschichte. Wie lautet der letzte Sonntag im Kirchenjahr? Christkönig. Wann ist dieser Sonntag eingeführt worden?
Nach dem
Krieg? Nee, vorher. Also nach welchem Krieg meinen Sie? Nach dem ersten? Ja? Müssen wir nachschauen. In den 30er Jahren, ne? Das war die Antwort auf den Führer. Gut. Wer ist die Botschaft lautet, wer ist der wahre König? Christus. Also, so ist die Botschaft, ja? Gegenüber den faschistischen Reichen, ja? Hätte ich nochmal kurz nachschauen müssen, Papst Pius, der Christkönig. Manche tun sich heute ein bisschen schwer damit, du Christus der König und so weiter, wir sagen immer Jesus der Bruder und so weiter. Aber damals hat das politische, also der Sonntag Christkönig hat eine gewisse politische Funktion, ähnlich wie hier. So, das habe ich jetzt sehr knapp zusammengefasst. Das stammt so aus den neueren Forschungen zum Buch Deuteronomium. Also wir halten fest, das Gebot ausschließlicher Gottesliebe hängt mit dem biblischen Monotheismus zusammen und ist eine Art Umkehr, eine subversive Antwort auf eine Form von politischem Totalitarismus. Ja. Insofern ist die biblische Religion antitotalitaristisch. Ja. Sobald Mächte kommen, die einen einen unbedingten Geltungsanspruch erhoben, also einen totalitären Anspruch erheben, macht die biblische Tradition nicht mit, weil sie sagt, vorbehaltlos zu lieben ist nur Gott und nicht irgendein König. Das ist jetzt relativ knapp zusammengefasst. So ist das Gebot der Gottesliebe entstanden. Jetzt schauen wir uns das Gebot der Nächstenliebe an. Entgegen einer verbreiteten Ansicht ist das Gebot der Nächstenliebe keine von Jesus eingeführte Neuerung. Es steht bereits im Alten Testament und zwar im Zentrum der Tora. Berücksichtigt man den Kontext, wird mit dem Gebot der Nächstenliebe auch der Fremde und unter bestimmten Umständen sogar der Feind mit eingeschlossen. Im Buch Levitikus heißt es, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ich bin der Herr. Wenn bei dir ein Fremder in eurem Land lebt, sollt ihr ihn nicht unterdrücken. Also Fremder, da steht der Geher. Das ist nicht der Ausländer, das ist Nokri, das sind verschiedene Begriffe, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, ich spreche das nur kurz an. Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten und du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn ihr seid selbst Fremde in Ägypten gewesen, ich bin der Herr, euer Gott. Levitikus Kapitel 19. In einem anderen Rechtsbuch des Alten Testaments findet sich die Aufforderung, unter bestimmten Bedingungen auch dem Feind zu Hilfe zu kommen. Gibt es das berühmte Gesetz, wenn du dem verehrten Rind oder Esel deines Feindes begegnest, sollst du ihm das Tier zurückbringen. Wenn du siehst, wie der Esel deines Feindes unter seiner Last zusammenbricht, dann lass ihn nicht im Stich, sondern leiste ihm Hilfe. Jesus hat also das Gebot der Nächstenliebe nicht erfunden, sondern, wie von einem gläubigen Juden nicht anders zu erwarten, in den heiligen Schriften Israels vorgefunden. Im Gefälle seiner Verkündigung wurde das Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe, die Liebe zum Feind ausdrücklich mit einschließt, als Zusammenfassung von Gesetz und Propheten verstanden. Den folgenden Text habe ich Ihnen schon vorgelesen, als sein Gesetzeslehrer Jesus fragte, welches Gebot ist das erste von allen, antwortete Jesus mit zwei Zitaten aus dem Alten Testament, dem Gebot der Gottes- und der Nächstenliebe. Und dabei darf die Reihenfolge von erstem und zweitem Gebot nicht vertauscht werden, darauf möchte ich aufmerksam machen. Heute ist es eher bei uns genau umgekehrt. Vor ein paar Wochen und im Sommer hörte ich einen Vortrag von einer Kollegin aus Chicago. Ich habe den Namen vergessen. Die sagte, ja, das Wichtigste, das zentrale Gebot im Christentum ist doch die Nächstenliebe. Die Leute blieben alle ruhig, keiner ist nervös geworden. Ich bin ein bisschen nervös geworden, habe aber nichts gesagt. Das war so ein Zoom-Vortrag. Das erste Gebot ist das Gebot der Gottesliebe. Bei uns ist es so, Gottesliebe wissen wir gar nicht, was das ist, wie das geht. Gott sieht man nicht, weiß man nicht. Und dann ist es oft so, zum Teil, vereinzelt geht das auch auf Rana zurück, sagt man, das Gebot der Gottesliebe konkretisiert sich in der Nächstenliebe. Das ist aber nicht korrekt. Das müssen wir uns gleich nochmal in Ruhe anschauen. Jesus hat eine Reihenfolge. Da steht immer, das Erste ist, und deswegen hält er in allen drei Evangelien die Reihenfolge ein. Das Erste ist, das wird ausführlich zitiert, das ist das wörtliche Übersetzung vom griechischen Text, Prota Entole. Das Erste ist, höre Israel, der unser Gott ist, der Herr ist einzig und so weiter. Ja. Deswegen auch die Reihenfolge im Dekalog, ich sagte schon, bei uns ist so heute, Namensmissbrauch, Sabbatgebot, ja. Was wir kennen ist Nächstenliebe und so weiter, ja, Tötungsverbot und so weiter, ja. das ist konkreter, ja. Wissen wir, wie das geht. Heute ist dann in der Regel so, dass der erste Teil komplett wegfällt, Gott, das wissen wir, und so weiter. Und dieser zweite Teil, der viel kürzer ist, nur 25% des Dekalogs in Anspruch nimmt, der deckt dann den ganzen Bereich der Ethik ab. Aber das ist nicht biblisch gedacht, das ist nicht korrekt. Ja. Darauf möchte ich erstmal aufmerksam machen. Dabei steht natürlich die Frage im Raum, Gottes Liebe, wie soll das gehen? Was ist denn das? Lassen wir erstmal offen die Frage. Also darauf weise ich jetzt erstmal hin, das ist der erste Punkt. Wo sind wir jetzt? Hier. dass die Reihenfolge von erstem und zweitem Gebot nicht vertauscht werden darf. Jesus antwortet, das erste ist, das haben wir schon gehört, jetzt höre Israel, der unser Gott, der Herr ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken, mit deiner ganzen Kraft. Als zweites kommt hinzu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Da sagt der Schriftgelehrte zu ihm, sehr gut, Meister, hat ihn getestet, ja. sehr gut, Meister, ganz richtig hast du gesagt. Er allein ist der Herr, es gibt keinen anderen außer ihm und ihn mit ganzem Herzen, ganz Verstand und den Nächsten wie sich selbst ist weit mehr als alle Brandopfer und alle anderen Opfer. Gut, also das ist erstmal wichtig. Wir haben Gottesliebe, habe ich Ihnen jetzt erläutert. Einmal die Liebe Gottes zum Volk Israel und über das Volk dann zur ganzen Menschheit. Dann die Antwort, die Liebe Israels zu Gott. Ja? Jetzt damit zusammenhängt, jetzt kommt die zweite Stelle, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und jetzt müssen wir uns da nochmal das genauer anschauen. Nächstes Stichwort, die Ordnung der Liebe, Ordo Amoris. Um das Gebot der Nächstenliebe richtig zu verstehen, muss die Frage geklärt werden, wer denn der zu liebende Nächste ist. Deswegen ist es völlig richtig, dass der Schriftgelehrte dann im Lukas-Evangelium weiterfragt, ja, wer ist denn jetzt mein Nächster? Und deswegen wird im Evangelium nach Lukas, im unmittelbaren Anschluss an das Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe, genau diese Frage von einem Gesetzeslehrer an Jesus gerichtet, wer ist mein Nächster? Jesus beantwortet die Frage mit dem berühmten Gleichnis vom barmherzigen Samariter, das Sie alle kennen. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Das Gleichnis macht deutlich, dass jeder Mensch einem anderen zum Nächsten werden kann. So gesehen ist das Gebot der Nächstenliebe universalistisch ausgerichtet. Es schließt niemanden von der Nächstenliebe von vornherein aus. Ein Priester und ein Levit gehen an dem unter die Räuber gefallenen vorüber und helfen ihm nicht. Sie hätten ihm helfen können, tun es jedoch nicht. Sie verstoßen damit gegen das Gebot der Nächstenliebe. Der Samaritaner aber hatte Mitleid, ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Der barmherzige Samariter ist dem unter die Räuber gefallenen zum Nächsten geworden. Er hat das Gebot der Nächstenliebe erfüllt. Bei der Nächstenliebe ist zwischen der Liebe als Gesinnung und der Liebe als Tat zu unterscheiden. Die Liebe der Tat stößt an Grenzen, die die Liebe als Gesinnung und des Wohlwollens nicht kennt. Während dem barmherzigen Samariter auf dem Weg von der Unglücksstelle zur Herberge weitere Schwerverletzte auf dem Weg begegnet, so hätte er diesen aufgrund seiner begrenzten Möglichkeiten sehr wahrscheinlich nicht oder nur in sehr begrenztem Maße helfen können. Er hätte Priorisierungen vornehmen müssen. Vielleicht hätte er noch einen zweiten Verletzten auf sein Reittier laden können, aber viel mehr wäre nicht möglich gewesen. Er hätte Priorisierungen vornehmen müssen. Damit hätte er nicht gegen das Gebot der Nächstenliebe verstoßen. Ultra posse nemo obligatur, über das Können hinaus kann niemand verpflichtet werden, lautet ein Grundsatz der Ethik. Und dieser gilt auch für das Gebot der Nächstenliebe. Die Liebe als Tat bedarf also der Unterscheidung zwischen dem Nahen, dem Näheren und dem Nächsten. Die Aussage, christliche Nächstenliebe kennt keine Grenzen, gilt also nur für die Liebe als universales Wohlwollen. Nicht jeder ist mein Nächster, sondern jeder kann mein Nächster werden. Die christliche Ethik erörtert das Thema unter dem Begriff Ordnung der Liebe, Ordo Amoris. Der Begriff geht übrigens zurück auf einen Satz aus dem Hohen Lied. Dort heißt es, Ordinavit in me caritatem, er ordnete in mir die Liebe. Das Thema wurde in den letzten Wochen und Monaten heftig diskutiert. Ich habe mich auch daran beteiligt. Der amerikanische Vizepräsident auch, der ein oder andere Papst auch. Ein sehr komplexes Thema, aber die Sache ist im Grunde völlig klar. Im konkreten Fall ist es eine Frage der Abwägung. Ja. Um jetzt ein Beispiel zu nennen, wenn Sie jetzt einen Anruf bekommen, dass Ihre Mutter im hohen Alter zu Hause gestürzt ist, dann werden Sie wahrscheinlich jetzt den Raum verlassen und nach Hause fahren und die anderen werden hier sitzen bleiben und mir weiter zuhören. Nicht, weil die anderen lieblos sind, sondern weil Sie aufgrund Ihrer verwandtschaftlichen Beziehung zu der altgeborenen Mutter dafür in besonderer Weise zuständig sind. Und dann werden Sie wahrscheinlich die Mutter, die gestürzt ist, ins Krankenhaus bringen und dann kümmert sich der Chirurg drum. Warum? Weil er in besonderer Weise in der Lage ist, aufgrund seiner fachlichen Kompetenz jetzt möglicherweise zu operieren. Und so gibt es gestuft. Das ist ein sehr komplexes Kriterium, der Nahe, der Nähere und der Nächste. Wenn ich jetzt gleich nach dem Vortrag hier die Treppe runterfalle, dann wird wahrscheinlich derjenige, der das als erstes sieht, Alarm schlagen und mir aufhelfen. Und dann geht es der Reihe nach, je nachdem, wie mein Zustand ist, rufen Sie, wie sagt man hier, die Rettung, ja. Und das ist gestaffelt, ja. Wenn aber jetzt draußen, 2 Kilometer von hier entfernt, ein schwerer Verkehrsunfall passiert, wir hören den Alarm, wir werden sitzen bleiben, niemand kümmert sich darum, nicht weil wir lieblos sind, sondern weil wir wissen, dass andere zunächst einmal rein räumlich näher dran sind. Und zweitens, weil wir wissen, aufgrund einer institutionellen Regelung hier in dieser Stadt gibt es eine bestimmte Reihenfolge. Ja? Da sind Leute, die sitzen in den Rettungswagen, dann fahren die los und so weiter. So ist das geregelt. Ja. Und wenn Sie dann in der Gemeinde engagiert sind, dann besuchen Sie vielleicht, haben Sie einen Dienst übernommen, besuchen die Kranken der Gemeinde und bringen einen freundlichen Gruß von der Gemeinde rüber und so weiter. So ist das gestaffelt, ja. Deswegen ist es nicht korrekt. Ich hab mich da auch einige Male zu geäußert und hat ja auch eine kontroverse Diskussion gegeben, können Sie anklicken auf communio.de. Deswegen ist es nicht korrekt, zu sagen, jeder ist mein Nächster, wenn es um die konkrete Tat geht. Wo, wenn es um die Gesinnung geht? Ja, wenn ich jetzt hier die Treppe runterfalle, werden Sie mir auch helfen, auch wenn ich ein Deutscher bin oder oder wenn ich ein Afrikaner wäre, das wäre egal, da können Sie sagen, ja, das ist ein Deutscher, dem helfen wir nicht, oder ein Afrikaner oder ein Ausländer oder was weiß ich. Das geht nicht, ja. Andererseits ist natürlich, wenn ich jetzt hier entführt werde oder was, dann kümmert sich nicht die französische Botschaft, sondern die deutsche Botschaft für mich, weil ich aufgrund meiner Staatsangehörigkeit, die sind dafür zuständig. Ja, die werden dann versuchen, dass ich hier befreit werde oder was. Ja, das nennt man Ordo Amoris. Und jeder, der das bestreitet, den kann man ganz einfach dadurch widerlegen, dass er selber gar nicht anders leben kann. Auch ein Dominikanerpater, der behauptet, es gibt kein Liebesranking, den kann ich einfach darauf hinweisen, wenn das in einem Orden nicht eingehalten wird, sagt Bernhard von Clairvaux, geht es drüber und drunter. Ja, wenn keiner weiß, worum er sich kümmern soll, hier einige sind zuständig für den Kaffee und den Kuchen, wenn das alle machen, dann geht es durcheinander. Das nennt man Ordnung der Liebe. Ja, ganz einfach. Deswegen zitiere ich jetzt aber nochmal zur Sicherheit den allgemeinen Lehrer der katholischen Kirche, Thomas von Aquin, der genau das Gleiche sagt. Im Rahmen der Auslegung der 10 Gebote schreibt der allgemeine Lehrer der katholischen Kirche, der heilige Thomas von Aquin, sagt er wörtlich, wir können aber nicht jedem Gutes tun. Daher sagt der heilige Augustinus, dass wir alle zu lieben, die Liebe verpflichtet sind, aber nicht gehalten sind, allen Gutes zu tun. Vor allen anderen müssen wir denen Gutes tun, die uns näher stehen. Das sagt Thomas von Aquin, nicht irgendein Rechter oder ein Faschist oder was. Thomas von Aquin zitiert Augustinus, beide sind anerkannte Kirchenlehrer. Vor allem aber müssen wir denen Gutes tun, die uns näher stehen. Wenn jemand für die Seinigen und besonders für seine Hausgenossen keine Sorge trägt, der hat den Glauben verleugnet und ist ärger als ein Ungläubiger. Das ist Ordo Amoris. Mit dem letzten Satz spielt Thomas auf die sogenannten Vorzugsregeln an. Der Nahe, der Nähere und der Nächste. Nicht jeder ist mein Nächster, sondern jeder kann mein Nächster werden. Darum geht es im Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Zitiere ich einen Moraltheologen, den Bruno Schüller, Bruno Schüller und dann nochmal Papst Benedikt. Bruno Schüller, bei dem habe ich in Münster studiert, war ein Jesuit. Also er war in der Moraltheologie, da vertrat er eine progressive Richtung. Aber völlig klar war für ihn, das können Sie in seinem Standardwerk, die Begründung sittlicher Urteile nachlesen. Da sagt er ganz klar, indem Jesus verkündet, man habe jeden Menschen für seinen Nächsten zu halten, in ihm den Bruder oder die Schwester zu sehen, verwirft er jede Form eines ethischen Partikularismus und setzt an dessen Stelle den ethischen Universalismus. Das ist erstmal wichtig. Ja? Nachdem man jedoch den ethischen Universalismus angenommen hat, stellt sich unvermeidlich die Frage, ob nunmehr jeder auch in eigener Person sich um das Wohl eines jeden zu kümmern habe, ob, wo jeder für jeden sorgt, am Ende für niemand wirklich gesorgt ist. Hält man diese Forderung für eher unwahrscheinlich, auch nicht von Jesus selbst aus seiner Botschaft gezogen, so muss man annehmen, es seien Pflichten aufzuteilen und zu verteilen. Das wiederum kann man nicht ohne Prioritäten zu setzen. Prioritäten machen es notwendig, solche Unterscheidungen einzuführen, wie die zwischen dem Nahen, dem Näheren und dem Nächsten. Zitat Ende. Die Zuteilung unterschiedlicher Pflichten erfolgt weitgehend über institutionelle Regelungen. Also im Klartext, wenn Sie jetzt kleine Kinder zu Hause haben, werden Sie gleich nach dem Vortrag nach Hause fahren und sich um die Kinder kümmern. Ja? Weil Sie als Eltern jetzt, gut, Sie sind schon etwas vorgerückt im reifen Alter hier, oder die Enkelkinder, ja, ist jetzt abgesprochen, die Eltern sind am Arbeiten, kümmern sich um die Enkelkinder. Das ist völlig klar, das macht jetzt, ich muss mich um die Kinder meines Nachbarn nicht kümmern. Es sei denn, man merkt, die Eltern fallen aus, früher waren das die Witwen und die Waisen, also die Waisenkinder, das hat die Kirche eingegriffen, wenn die Eltern ausfallen. Oder wenn wir beobachten extreme Formen von Verwahrlosung. Dann greift der Stadt oder die Stadt greift dann an. Ja? Wenn Sie jetzt aber auf dem Weg nach Hause sehen, dass ich die Treppe runtergefallen bin, dann helfen Sie mir kurz. Der barmherzige Samariter tut ja nichts Unmögliches. Was der tut, dazu sind wir heute gesetzlich verpflichtet. Ich habe jetzt in Österreich, weiß nicht, wie Paragraphen, ich habe im deutschen Strafgesetzbuch nachgeschaut. Wenn Sie das nicht tun, dann werden Sie bestraft wegen unterlassener Hilfestellung. Aber in der Formulierung, bitte? 95. Aber die Formulierung, ich habe es jetzt nicht auswendig im Kopf, ist so, dass immer hinzugefügt wird, unter zumutbaren Bedingungen. Also wenn Sie in der Lage sind, wenn jetzt einer hier bei starker Strömung in die, Sie sehen das, fällt jemand in die Donau, bei starker Strömung, sind Sie nicht verpflichtet, hinterher zu springen, weil Sie wahrscheinlich selber mit untergehen würden. Sie müssen Alarm schlagen und dann kommen Rettungsboote. Das ist ein klassischer Fall von Abwägung. Ja? Abwägung. Güteabwägung. Man müsste sofort Alarm schlagen, dann kann man vielleicht noch was retten. Genauso ist es. Wenn man abends im Auto oder im Rad unterwegs ist, sieht jemand, da liegt jemand und ich fahre einfach weiter. Und wenn das rauskommt, aufgenommen worden ist, werden sie bestraft. Ne? Wegen unterlassener Hilfestellung. Also deswegen halte ich das für wichtig. Ein barmherziger Samariter, im Grunde, er hatte Mitleid. Was er tut, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Und ich vermute mal, wenn ich hier in die Runde schaue, würden wahrscheinlich alle in der einen oder anderen Form helfen. Und selbst in der säkularen Gesellschaft, glaube ich, würden es die meisten tun. Ja. Eine Selbstverständlichkeit. Deswegen ist es, kann man gleich nochmal, und das gilt auch für, das gilt auch für etwa für eine Familie. Ich habe ja das Beispiel gebracht, wenn Sie, ich habe eine Kollegin, die haben Die hatten keine Kinder, die haben 3 Kinder, glaube ich, adoptiert, 2 Kinder adoptiert, 3. Kind als Pflegekind. Das ist eine enorme Leistung, ja, das ist enorm. Ich habe sie jetzt nicht gefragt, aber die haben große Herausforderungen, nicht einfach mit den Kindern, schwierige soziale Situationen, wo die herkommen. Aber wahrscheinlich würde sie sagen, beim 4. oder 5. ist es gut, mehr schaffen wir nicht. Mehr schaffen wir nicht. Also genau die gleiche Regelung. Ja. Eine Familie, selbst in einem Krankenhaus, jeder weiß das, ja. Bestimmte Zahlen können aufgenommen werden. In Extremfällen, wenn Katastrophen ausbricht, kann man hochfahren bis zu einem gewissen Limit und irgendwann kommt man an die Grenze. Ja. Dann wird verteilt auf andere Krankenhäuser und so weiter. Ja. Das ist genau das Prinzip. Ja. Nicht Lieblosigkeit, wenn einer weitergeschickt wird, sondern man muss schauen, ultra posse nemo obligato. Das ist eine Grundregel und das nennt man Ordo Amoris. In einem politischen Gemeinwesen muss man sich darüber verständigen. Ja? Wenn Sie verheiratet sind, überlegen, wie viele Kinder sollen wir jetzt adoptieren. Der Mann sagt 3, die Frau sagt 2. Da muss man jetzt abwägen. Ja? Wenn der eine sich mit 3 Kindern durchsetzt, muss man schauen, das muss ich abklären, ja? Was ist möglich. Ja? Und auch in einem politischen Gemeinwesen. Das Modell der geordneten Liebe liegt der christlichen Sozialethik ebenso wie der politischen Ethik zugrunde. Ihre biblische Grundlage wird gewöhnlich in der Wahl der 7 Diakone gesehen, von der die Apostelgeschichte erzählt. Da haben sie sich im Grunde genommen aufgeteilt. Die haben gesagt, die Apostel mussten sich um die Verkündigung kümmern. Wir haben Menschen, die versorgt werden müssen in Form von Diakonie, Caritas. Dazu brauchen wir eine eigene Gruppe. Ja. Haben wir heute auch. Caritas hat bestimmte Aufgaben. Damit gehört die geordnete Nächstenliebe zum wesentlichen Auftrag der Kirche. Mit der Bildung des 7er Gremiums war nun die Diakonia der Dienst gemeinsamer, geordnet geübter Nächstenliebe in der grundlegenden Struktur der Kirche selbst verankert. Das ist jetzt ein Zitat von, ich habe auch eine Grenze jetzt gezogen, habe das Tier nicht getötet, sondern der Dienst gemeinsamer, also der Begriff, den verwendet auch Papst Benedikt XVI. In der berühmten Enzyklika Deus Caritas est, Gott ist die Liebe. Geordnet, geübter Nächstenliebe, das ist Ordo Amoris. Während die Gottesliebe ohne Maß ist, kommt der Nächstenliebe ein bestimmtes Maß zu. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Nächstenliebe gründet in der Selbstliebe und nimmt Maß an ihr. Ganz praktisch, wenn wir morgens aufstehen, in den allermeisten Fällen, sofern wir in der Lage sind, kümmern wir uns erst einmal um uns selbst. In der Regel waschen wir uns, dann machen wir uns einen Tee. Und dann, wenn wir einigermaßen selber, dann können wir uns den anderen zuwenden. In der Regel. Wenn Notfall ist natürlich, wenn die Kinder schreien oder jemand aus dem Bett gefallen ist, dann muss man anders. Die Nächstenliebe gründet in der Selbstliebe und nimmt Maß an ihr. Wenn Frauen zu sehr, sehr lieben, lautet der Titel eines Bestsellers der amerikanischen Ehetherapeutin Robin Norwood aus dem Jahre 1985. Darin zeigt die Psychologin, wie Menschen ihre selbstlose Hingabe als Liebe verstehen, es sich in Wirklichkeit aber um eine Form von Beziehungssucht handelt, die sie in den Ruin treibt. Nach Ansicht der Therapeutin seien besonders Frauen dieser Gefahr ausgesetzt. Ich kann es nicht beurteilen, ich zitiere nur. Bereits wenige Jahre zuvor hatte der Psychologe Wolfgang Schmidbauer, der lebt noch im hohen Alter meines Wissens in München, in seinem Buch Hilflose Helfer aus dem Jahre 1977 unter dem Stichwort Helfersyndrom ein ähnliches Phänomen beschrieben. Also verstehen Sie mich nicht falsch, wenn ich jetzt darüber spreche. Ich glaube nicht, dass wir heute unter einem Helfersyndrom leiden. Manchmal eher das Gegenteil. Ich will einfach darauf aufmerksam machen, dass dieses Gebot Liebe deinen Nächsten wie dich selbst sehr offen formuliert ist und man jetzt darüber nachdenken muss, was das jetzt konkret heißt. Ja. Ein bisschen meine Kritik an manchen Pastoraltheologen, ich nenne keine Namen, die immer mit diesem Gebot kommen und alles Mögliche da begründen wollen, ohne irgendwelche Argumente zu liefern, immer so um sich schlagen. Also. Deswegen bringe ich das ein bisschen ausführlicher. Ein vom Helfersyndrom befallener Mensch ist so sehr auf seine Helferrolle fixiert, dass seine Hilfsbereitschaft bis zur Schädigung seiner selbst und zur Vernachlässigung von Familie und Partnerschaft führt. Aus einem schwachen Selbstwertgefühl heraus übersieht der Helfer die Grenzen des Möglichen und ignoriert nicht selten auch die Frage, ob seine Hilfe überhaupt erwünscht und sinnvoll ist. Sie kennen den Pfadfinder, der eine ältere Frau über die Straße bringt und hinterher stellt sich heraus, sie wollte gar nicht rüber. Aber er hat sich vorgenommen, er musste ein gutes Werk tun. Ja. Kommt wahrscheinlich heute selten vor. In der einschlägigen Fachliteratur wird von einem pathologischen Altruismus gesprochen. Wegen seines Bedürfnisses nach persönlicher oder gesellschaftlicher Anerkennung hängt das Selbstwertgefühl eines vom Helfersyndrom befallenen Menschen so sehr von Dank, Zuwendung und Bestätigung durch den Hilfeempfänger und die Gesellschaft ab, dass er seine Hilfsbereitschaft auch dann nicht reduziert, wenn seine Hilfe gar nicht mehr benötigt wird oder er sich überlastet und ausgelockt fühlt. Ich glaube, das kennen Sie alle, ja. Gerade hört man auch mal wieder bei pflegenden Berufen, dass die zwischendurch unbedingt Pausen brauchen oder eine Auszeit, ja, sonst kollabieren die selber. Durch Selbstaufopferung befriedigt er an diesem Syndrom leidende Helfer sein Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Bestätigung. Dass Menschen, die sich in ihrem Handeln am Gebot der Nächstenliebe orientieren, der hier genannten, also ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass es überhaupt Menschen sind, die sich daran orientieren. Es gibt natürlich genau das andere Problem, wo wir zu wenig davon haben. Das möchte ich nochmal ausdrücklich hervorrufen, in Erinnerung rufen. Dass Menschen, die sich in ihrem Handeln am Gebot der Nächstenliebe orientieren, der hier genannten Gefahr ausgesetzt sind, dürfte kaum zu bestreiten sein. Dann gibt es natürlich noch die Gefahren, das ist nochmal ein anderes Thema, die von der erotischen Liebe ausgeht, wenn sie Grenzen überschreitet und die personale Würde des Menschen missachtet. Unter dem täuschenden Anschein des Guten richtet sie verheerende Verwüstungen an. Ganze Gesellschaften und Institutionen können von ihr befallen sein. Das haben wir jetzt gelernt in den letzten Jahren durch die ganze Missbrauchsthematik. Das ist ein klassischer Fall von Grenzüberschreitungen. Große Theologen, und darauf möchte ich hinweisen, wie Origenes, Augustinus, Bernhard von Clairvaux, Thomas von Aquin und viele andere wussten um diese Gefahren. Deswegen ist der Begriff Ordo Amoris so wichtig. Da schreibt der Origenes, ein großer Theologe, 2. 3. Jahrhundert, Selbstliebe ist nicht ohne Gefahr. Sie kann maßlos werden. Wer jemanden liebt, darf die Natur und die Motive der Liebe nicht aus den Augen verlieren. Jetzt kommt ein Satz, da muss ich mal ein bisschen vorsichtig sein. Und sollte den Partner nicht mehr lieben, als er es verdient. Ja, wir alle kennen doch falsche Formen der Abhängigkeit. Es ist doch diesen Gedanken, der ist völlig richtig. Also, geht schon rauf. Ich hoffe, ich habe recht. Man muss auch der Liebe Zügel anlegen und darf ihr nicht erlauben, so frei auszuschweifen, dass sie schließlich in einen jähen Abgrund stürzt. Zitat Origenes. Ja, jetzt schaue ich ein bisschen auf die Uhr und schauen. Der überragende Weg, auf dem ein Streben nach den höheren Geistesgaben gelingen kann, ist nach Paulus der Weg der Liebe. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich meinen Leib opferte, um mich zu rühmen, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Die Liebe ist nach Paulus die Erfüllung des Gesetzes. Wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. In Klammern, wir müssen immer im Blick behalten, die Liebe als Gesinnung und die Liebe als Tat. Das setzt er implizit voraus. Ich glaube, ich überspringe einen Schluss. Ich glaube, lassen wir es mal dabei. Ich habe jetzt zugrunde gelegt, es ist im Sommer eine Ausstellung hier in der, ich glaube, das wird jetzt zu weit führen, weil ich gleich auch noch einen anderen Termin habe. Im Sommer ist hier eine Ausstellung in der im Kunst und in der großen Bibliothek, wie heißt es hier? In der Nationalbibliothek ist eine Ausstellung, ich glaube, mit dem Titel Alles Liebe. Und dazu gibt es einen Katalog. Und dazu schreibe ich einen Beitrag zum Thema Gott ist die Liebe. Also die christliche Sicht soll auch vorkommen. Den habe ich schon eingereicht, der wird gerade im Layout gelegt. Da können Sie das nachlesen, was ich jetzt zum Teil vorgetragen habe und auch das, was ich nicht vorgetragen habe. Ich hoffe, dass ich einen Neil Obstert bekomme von der Chefin, die das dort organisiert. Immerhin hat sie mich gefragt. Und dann können Sie das da nochmal nachlesen. Ja, dann würde ich jetzt von meiner Seite sagen, im Hinblick auf die Zeit, lassen wir es mal dabei. Sie haben einen kleinen Eindruck bekommen zum Doppelgebot der Gottes- und der Nächstenliebe. Wichtig ist die Reihenfolge. Ganz offenes Thema ist natürlich die Frage, wie konkretisiert sich denn die Gottesliebe? Also darauf möchte ich hinweisen, die Gottesliebe ist ein eigener Akt. Die kann man nicht einfach unter Butter, das ist meine These, das würde aber jetzt zu weit führen, aber ich glaube, dass Sie so ein Grundverständnis bekommen haben. Und dann natürlich der heikle Begriff der Ordnung der Liebe, daran halte ich fest, dann nehme ich nicht zurück von dem, was ich auch anderswo geschrieben habe. Und die Erfahrung zeigt, dass es richtig ist. Und ich stehe da in der christlichen Tradition, da gibt es nichts zu kritisieren und nichts zu meckern. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Ja. Ich denke, das Wunderbare an unserer Serie ist einfach immer wieder, wir haben das heute in der Früh besprochen, wie wir hergefahren sind, dieses Bewusstmachen, wo man glaubt, dass man schon vieles weiß und doch nicht viel weiß, dass man immer wieder vieles in Erinnerung gerufen bekommt. Und ich denke, das macht diese Serie so aus, dass man immer nach Hause geht und sich denkt, ich nehme was mit. Heute nehme ich für mich wirklich mit, ebenso wie Sie das ganz plakativ für uns gemacht haben, Nächstenliebe ist Liebe als Gesinnung und Liebe der Tat und dass der Unterschied sehr groß ist. Und ich denke, das ist wirklich ein Geschenk für uns, dass Sie uns das auch so für den Alltag nahegebracht haben, weil ich glaube, viele von uns sind altruistisch unterwegs. Ich packe mich da selber immer wieder bei der Nase und ich glaube, dieses Bewusstmachen, dass man helfen kann, nicht muss, immer, war auch ganz wichtig. Dafür sage ich Ihnen von ganzem Herzen ein großes Danke. Und ja, haben Sie Fragen? Bitte.
Also danke sehr, Frau Ottobar Moritz. Es ist natürlich ein hochpolitisch aktuelles Thema. Aber ich darf zurückgehen zur Gottesliebe. Das ist ja, ich denke, in der antiken Welt, in der Situation, wo diese Gottesliebe ausgesprochen wurde von den Israeliten, ist eigentlich die allgemeine Meinung gewesen, die Götter haben uns sozusagen als so lustigen Unterhaltung des Götterhimmels erschaffen und wir müssen uns die Gunst der Götter ständig durch Opfer, Menschenopfer etc. etc. erwirken. Wie kommt man auf diesen maßlosen Liebesbegriff dem einzigen Gott gegenüber? Das ist ja ein Riesenschritt.
Ja, ist richtig, ist ein großer Schritt, ja. Die antiken Götter wurden eher gefürchtet. Und dann im jüdisch-christlichen Kontext haben wir dann den Übergang, in der wahren Liebe ist keine Furcht. Ist keine Furcht mehr. Obwohl wir natürlich auch den Begriff der Ehrfurcht kennen, also es ist so eine Kumpanalliebe, aber es ist richtig, ja. Also um die Frage dann nochmal ganz kurz zu beantworten, die Gottesliebe heißt konkret, das ist nochmal ein eigenes Thema, ist konkret, dass man sich regelmäßig am Tag ausschließlich für einen gewissen Zeitraum auf die Gegenwart Gottes hin ausrichtet. Das heißt Gottesliebe. Traditionellerweise verbinden wir das mit Gottesdienst und Gebet und das ist im Prinzip richtig. Aber wir haben unsere Gottesdienste teilweise so auf Propagandaveranstaltungen runtergebrochen, wo wir Anweisungen bekommen, den Nächsten zu lieben. Ich halte das für nicht ganz unproblematisch. Mir sagte mal einer, das war ein jüngerer Bursche, der war in irgendeinen etwas konservativen Gottesdienst geraten. Er sagte, sowas hätte er noch nie erlebt. In dem ganzen Gottesdienst ging es nur um Gott. Das war eine bezeichnende Äußerung. Ja? Das fand ich interessant. Ich glaube, da liegt ein Schwachpunkt. Also ich persönlich komme sehr stark von der Kontemplation. Der Kontemplation oder im Gebet, nehmen wir das Gebet. Im Gebet heißt es, richte ich mich ausschließlich auf Gott aus. Verstehen Sie, ausschließlich auf die Wirklichkeit Gottes, auf ihn richte ich mich aus. Wie geht das, wo man ihn nicht sieht und so weiter? Das ist ein offenes Thema. Beim Nächsten ist klar, kümmere ich mich um den Nächsten und helfe ihm oder wie auch immer, ja, oder höre ihm zu. Und wenn wir das verlieren in der Religion, diese Räume und Zeiten, in denen man sich ausschließlich auf Gott hin ausrichtet, ich glaube, dann haben wir ein Problem. Dann gerät der christliche Glaube in eine Schieflage. Man kann ein bisschen unterschiedlich gewichten. Ich glaube, dann verliert sich diese Wirklichkeit. Es verliert sich aus unserem Bewusstsein. Ja.
Ich sehe bei der Ordo Amoris noch ein großes Problem. Wer sagt mir, was eine Notlage ist? Wenn Sie da hinfallen, ist es nicht so klar. Mhm.
Ja,
wir haben inzwischen unsere Bereitschaft, in Notlagen zu helfen, extrem ausgebaut, dass es verführerisch ist, sowohl von außen kommen, als auch innerhalb eines Staates Notlagen zu erfinden, sprich Sozialmissbrauch. Und auch das, diese Art der Ordo Amoris, macht den Staat genauso kaputt.
Genau, das ist letztlich eine Frage der Abwägung und da muss man immer wieder korrigieren. Auch im Mikrobereich, im Makrobereich muss man immer wieder genau hinschauen und korrigieren. Ich bin das ja, ich stelle mich manchmal auch ein bisschen dümmer als ich bin, dann hilft mir jemand, aber wenn man das merkt, muss man auch sich selbst korrigieren und sagen, das kann ich jetzt wohl alleine machen. Ja. Kennt man ja auch bei Kindern, ja, wenn man ihnen zu viel hilft, das ist denen selber unangenehm, die wollen selber auf den Stuhl klettern, ja. Und manchmal stellen sie sich auch ein bisschen blöder an, ja. Wo man sagen muss, jetzt muss man sich selber aktivieren, sagt man ja auch, ja. Also es ist eine Frage der Abwägung. Und in einem politischen Gemeinwesen muss man sich auch letztlich verständigen, ja, wer braucht wirklich Hilfe und wer simuliert, wer ist ein Simulant, ja. Und wir selber haben wahrscheinlich beide Veranlagungen, da muss man dann auch gegensteuern. Weil man darf sie nicht ausnutzen lassen. Ganz, ganz klar. Also das entspricht, also ich habe das ja angedeutet, es gibt Formen von ungesunder Abhängigkeit, die aufgrund eines Missverständnisses des christlichen Liebesgebotes leicht entstehen können. Es gibt das andere Extrem, dass Leute sich nicht um Menschen in Not kümmern. Das gibt es. Aber es gibt auch das andere, dass falsche Formen von Versorgung und Abhängigkeit entstehen und die Leute sich selber anstrengen können. Ich habe einen Beitrag auch geschrieben, ja, auch beim Thema Armut fällt mir das auf. Das Alte Testament kennt Armut aufgrund von Faulheit. Darf man gar nicht mehr sagen heute. Aber da steht im Buch der Sprichwörter, geht zur Ameise, du Fauler. Ja. Der Faule sagt, ich gehe nicht aus dem Haus, es könnte ein Löwe da sein. Das ist wirklich im Buch der Sprichwörter. Also Und dann sagt der Weisheitslehrer, mein lieber Freund, so geht das nicht. Ja. Wer noch ein wenig schlafen, noch ein wenig schlummern, so heißt es im Buch der Sprichwörter, und schon kommt die Armut über dich. Ja. Das ist ein Grundprinzip eigentlich der bürgerlichen Gesellschaft, dass man sich anstrengen muss. Ja. Wir haben das jetzt gesehen auch in Deutschland wieder mit Syrien. Wer soll das Land aufbauen? Man kann es so sehen, man kann es so sehen. Man muss eine Entscheidung treffen. Ja. Wer soll es wieder aufbauen? Das ist eine Frage der Abwägung. Das nennen wir die relative Autonomie der irdischen Angelegenheiten. Die relative Autonomie der irdischen Angelegenheiten. Ähnlich wie beim, kennen wir auch in der Medizin. Ja, früher durfte man etwas länger im Krankenhaus liegen bleiben und wurde da schön versorgt. Das hat mir auch gut gefallen. Heute wird man eher wieder ein bisschen schneller rausgetrieben. Ist auch, ist richtig, es kostet ja Geld. Da muss man schauen. Ja. Frage der Abwägung. Ja. Und das ist aber im Gebot der Nächstenliebe angelegt. Ja.
Danke, Herr Professor, für Ihren Vortrag. Eine Frage, welche ich mich hier immer sehr beschäftigt habe. Dieses, du sollst deinen Gott lieben aus ganzem Herzen, Seele und so fort und so fort. Bibel lässt sich nicht befehlen.
Ach doch.
Wirklich gar nicht. Und das denke ich immer an ein Wort von Ortega, der einmal gesagt hat, mit Wunder, wie man ist, so liebt man. Also jeder anders auf seine Weise.
Ja, da müssen wir jetzt noch mal stärker in das Thema selbst einsteigen. Also nach biblischem Verständnis ist Liebe keine rein emotionale Angelegenheit. Wir haben ja die Liebe heute sehr stark emotionalisiert. Irgendein toller Typ oder eine tolle Frau spricht mich an und da ist man hin und her gerissen und so weiter. Ja, alles gut und schön, da muss man ja auch lernen mit umzugehen. Darf man ja auch nicht gleich nachgeben. Muss ich erstmal Ruhe anschauen. Aber hier ist gemeint mit Liebe zum Beispiel bei der Nächstenliebe auch ganz konkret, einem Menschen in Not zu helfen. Ja. Aber auch im alltäglichen Umgang, ja, die alltägliche Treue, das ist da angelegt. Ja. Aber das habe ich jetzt, das ist nun mal das hohe Lied, da geht es nochmal um einen anderen Aspekt der Liebe, habe ich jetzt übersprungen. Ja. Auch schon, ja. Man muss natürlich, das ist schon eine natürliche, jetzt sich um die Kinder und die Verwandten und die Eheleute und so, das hat natürlich schon, natürlich macht man ja auch von Natur aus. Aber es bedarf schon auch, man muss sich schon auch engagieren. Das ist schon auch eine Frage des Willens, ja, auch eine Frage des Willens. Ja. Ja, im Hebräischen haben wir einfach Hafter, man kann auch übersetzen mit du wirst, ja. Ja, ich habe mir sowohl die Äußerung von Vance, diese ursprüngliche Äußerung habe ich mir angeschaut in dem Video, auch die Antwort von Papst Franziskus, die waren beide nicht ganz korrekt. Das, also Vance hat zunächst einmal diesen Kreis der Nahe und der Nähe und der Nächste hat er erst einmal richtig beschrieben, aber er hat einen Faktor ausgelassen, das ist eine Leerstelle, hat er nicht geleugnet, aber nicht weiter erwähnt. Nämlich dieser Kreis der Nahe, der Nähe und der Nächste, ein wichtiges Kriterium ist die Notsituation eines Menschen. Ich sagte schon, wenn Sie jetzt nach Hause gehen, kümmern Sie sich um die eigene Familie. Wenn aber auf dem Weg dorthin jemand über Blut überströmt liegt, dann müssen Sie jetzt den Weg nach Hause für eine gewisse Zeit unterbrechen. Sie merken, die Kinder können nur eine Stunde alleine sein. Ich muss jetzt erst dem helfen, der auf der Treppe liegt. Das hat er nicht erwähnt. Aber auch die Äußerung von Papst Franziskus, wird das ja aufgenommen, die waren nicht korrekt. Ja. Der hat einfach rumgeredet. Entschuldigung.
Das war nicht.
Nee, Benzer.